Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Gegen einen 1A-Gleichgewichtssinn ist ja erstmal nichts zu sagen. Gegen einen A1-Führerschein für alle Autofahrer einfach so schon eher. Das Verkehrsministerium möchte, dass Autofahrer den A1-Motorradführerschein leichter bekommen. Ganz ohne große Prüfung. Es geht um Motorräder oder Roller in der Klasse bis 125 Kubik. Die können dann schon mal gute 100 Stundenkilometer auf die Straße bringen. Das sorgt heute für ziemlich viel Kritik. Warum macht Andreas Scheuer das? Darüber sprechen wir. Und wie umgeht man eigentlich Unfälle mit Motorrad-Neuanfängern auf der Straße?
Man möchte ja Motorrad fahren und diesen Fahrspaß erleben, aber man will ja trotzdem nicht auf dem Motorrad schwer verletzt werden oder sterben. Deswegen kann ich wirklich jedem nur empfehlen, auch wenn das genehmigt wird, wirklich viel zu üben.
Emil Nefzger ist Mobilitätsexperte bei Spiegel Online und mit ihm sprechen wir über diesen neuen Plan. Außerdem reden wir heute über die Top-Jobs in Brüssel, die jetzt vergeben werden. Der zweitägige EU-Gipfel ist nämlich gestartet. Gesucht wird unter anderem eine neue Chefin, ein neuer Chef für die EU-Kommission. Gibt's da vielleicht am Ende eine große Überraschung? Und überraschend selten tauchen weibliche Heldinnen in Computerspielen auf. Die Hauptrolle in den Games spielt ganz oft der Mann. Warum will die Computerbranche das eigentlich nicht ändern? Auch das ist ein Thema in diesem Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
So, jetzt hierzu. Das ist meine Freiheit. Schön im Sommer mit dem Motorrad auf der Landstraße entlang. Fahrtwind am Körper. Sich in die Kurven legen, beschleunigen. Unser Verkehrsministerium möchte dieses Gefühl wohl mehreren Menschen in Deutschland ermöglichen. Autofahrer sollen auch Motorrad fahren dürfen, ohne die aufwendige Motorradführerscheinprüfung machen zu müssen. So zumindest der Plan, den wir heute mitbekommen, unseres Verkehrsministeriums. Darüber berichtet der Spiegel. Sprechen wir drüber mit Emil Nefzger. Er ist Mobilitätsexperte bei Spiegel Online. Emil, auf was für Motorrädern soll man denn da bitte schön rumfahren dürfen?
Das sind sogenannte Leichtkrafträder. Das sind Motorräder und Roller, die fallen heute unter den A1-Führerschein. Die haben bis zu 125 Kubikzentimeter Hubraum und leisten maximal 11 Kilowatt. Das sind umgerechnet 15 PS. Und es gibt noch eine weitere Einschränkung. Die dürfen nicht mehr als 0,1 Kilowatt pro Kilogramm Eigengewicht leisten. Das klingt jetzt nach relativ wenig, wenn man an Autowerte denkt. Solche Maschinen sind aber rund 100 km/h schnell. Also es gibt auch Exemplare, die 120 km/h schnell sind. Damit kann man sich im Zweifelsfall ziemlich elegant in die Landschaft legen.
Bisher ist es ja so, dass man für diese Klasse, also A1 Leichtkrafträder, einen eigenen Führerschein machen muss. Wie sind denn die Zugangsbeschränkungen, die man jetzt vorhat im Verkehrsministerium?
Die Prüfung würde wegfallen. Es braucht dann nur eine 90-minütige Theorieeinheit und 6 praktische Fahrstunden. Die müssen aber nicht mal im Straßenverkehr stattfinden, sondern die kann man zum Beispiel auch auf einem Verkehrsübungsplatz machen. Es gibt aber eine wichtige Voraussetzung, und zwar müssen Autofahrer mindestens 25 Jahre alt sein und den Führerschein länger als 5 Jahre besitzen.
Was weiß man denn genau, warum das Verkehrsministerium das jetzt macht?
Warum das Verkehrsministerium das macht, ist bisher unklar. Das ist bisher nur ein Entwurf für eine Änderung der Fahrerlaubnisverordnung. Und darin heißt es lediglich, dass der Gesetzgeber die Gestaltungsmöglichkeiten nutzen will, die das EU-Recht bietet. Da ist also noch nichts beschlossen. Jetzt ist natürlich die Frage, wem das zugutekommen würde. Das würde vor allem Anbietern von Rollersharing was bringen. Die könnten dann an eine relativ große Zielgruppe Roller anbieten, die schneller als 45 km/h fahren. Denn die darf man bisher nur mit dem B-Klasse-Führerschein fahren.
Österreich hat so eine Regelung bereits vor Jahren eingeführt. 1997 war es. Was hat man da für Erfahrungen gemacht und welche Reaktionen gibt es denn jetzt auf das Vorhaben in Deutschland?
Laut einer Analyse der Bundesanstalt für Straßenwesen sind die Erfahrungen in Österreich überhaupt nicht gut. Und es ist natürlich schon auch bezeichnend, dass hier eine bundeseigene Behörde darauf verweist, dass diese Erfahrungen überhaupt nicht gut sind für diesen Plan des Verkehrsministers. Und die Änderung hat demzufolge die Verkehrssicherheit erkennbar verschlechtert. Bisher sind die Reaktionen auch so, dass wirklich alle Experten entsetzt sind. Also einmal die Bundesanstalt für Straßenwesen, die davon abrät, aber zum Beispiel auch der Deutsche Verkehrssicherheitsrat rät absolut davon ab. In deren Systematik sind diese sogenannten Leichtkrafträder auch die zweitgefährlichste Fahrzeugklasse auf deutschen Straßen. Also nur Motorräder mit mehr Hubraum sind noch gefährlicher. Und deswegen erwarten Experten leider auch unisono mehr Tote und Verletzte bei Motorradunfällen, falls diese Änderung in Kraft tritt.
Emil, was würdest du sagen, wenn ein Autofahrer jetzt umsteigt auf ein Motorrad, für wie sicher hältst du das?
Das ist ein großes Risiko. Also ich fahre selber Motorrad, ich bin wirklich ein begeisterter Motorradfahrer und ich kann diesen Umstieg jedem nur empfehlen. Also Motorradfahren ist eins der besten Dinge, das die Welt zu bieten hat. Es ist aber einfach ganz, ganz anders. Also ein Motorrad muss ganz anders gefahren werden als ein Auto. Das erfordert eine ganz andere körperliche und mentale Herangehensweise. Und es ist einfach wichtig, viel zu üben. Und der Führerschein ist für ein Motorrad relativ langwierig und schwierig. Das ist aber auch gut so. Es geht ja da um Verkehrssicherheit und beim Motorrad geht es vor allem auch ganz viel um eigene Sicherheit. Und man möchte ja Motorrad fahren und diesen Fahrspaß erleben, aber man will ja trotzdem nicht auf dem Motorrad schwer verletzt werden oder sterben. Deswegen kann ich wirklich jedem nur empfehlen, auch wenn das genehmigt wird, wirklich viel zu üben und auch wenn man das zum Beispiel mit einem Fahrlehrer oder einem Instruktor macht, viel mit dem zu sprechen und eventuell vielleicht doch einfach noch mal ein paar Fahrstunden zu machen oder gleich den richtigen A-Führerschein zu machen.
Sagt der Mobilitätsexperte bei Spiegel Online, Emil Nefzger. Die Pkw-Maut, das haben wir mitbekommen, in Deutschland ist diese Woche geplatzt und jetzt kommt schon die neue Idee aus dem Bundesverkehrsministerium. Autofahrer sollen einfacher den Motorradführerschein machen können, zumindest den A1-Motorradführerschein. Leichtkrafträder, darum geht's. Die zweitgefährlichste Klasse bei uns, bis zu 125 Kubik und 100 Stundenkilometer ist da möglich. Das zumindest der Vorschlag von Andreas Scheuer, der heute stark kritisiert wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Reden wir übers Zocken. Gaming hat jetzt nicht den Ruf, die diverseste Freizeitbeschäftigung zu sein. E-Sport-Teams sind oft überwiegend männlich und bei prominenten weiblichen Protagonistinnen in Games, da fällt einem vielleicht auch nur Lara Croft von Tomb Raider ein. Der Gaming-Branche ist dieses Problem durchaus bewusst. Immer mal wieder werden fehlende starke weibliche Charaktere dann in Games installiert und auch diskutiert. Aktuell hat sich das Technikmagazin Wired das mal genauer angeschaut, wie es denn jetzt um Frauen in Games so steht. Sprechen wir drüber mit unserem Reporter Yannick Hannebohn, der sich das für uns genau angeschaut hat. Yannick, welche Art von Games haben die Autoren bei Wired sich da angeguckt und zu welchem Schluss kommen sie?
Die haben so eine Art Studie gemacht. Die haben sich zahlenmäßig angesehen, welche Spiele auf der E3 vorgestellt wurden seit 5 Jahren. Die E3 ist diese riesen Spielemesse, also schon irgendwie so ein Leuchtturm in der Spieleindustrie und deswegen auch irgendwie wichtig, was da so gezeigt wird. Und genau, es sah eigentlich aus, als wäre 2019 endlich dieser Wendepunkt für die Industrie in Sachen Frauenrepräsentation. Also nur so ein Beispiel, im neuen FIFA kann man jetzt dann endlich Frauenmannschaften spielen, was ja eigentlich schon ein Riesending ist. Mhm. Ist aber nur qualitativ so ein Ding, weil quantitativ, also zahlenmäßig, hat sich da nicht so viel getan. 5% haben die Autorinnen ja aufgezählt, werden dieses Jahr weibliche Hauptfiguren sein in Spielen. Und das ist eigentlich genauso beschämend wie in den Jahren zuvor. Da waren es manchmal sogar noch ein paar Prozentpunkte mehr. Und in Relation 22% der Spieler hatten männliche Protagonisten.
Wie sehr weiß die Gaming-Branche, dass es dieses Problem gibt und was möchte sie ändern?
Also Gaming-Branche ist erstmal nicht so eine ganz homogene Gruppe. Da sind zum Beispiel Entwicklerteams dabei oder Verantwortliche von E-Sports-Mannschaften, hast du ja schon gesagt in der Anmod, oder auch ModeratorInnen auf der E3. Und da kann man eigentlich immer sehen, mehrheitlich sind es Männer, also auch strukturell weit oben in der Hierarchie, Männer, Männer, Männer. Und die großen Player in der Branche, die zeigen auch eigentlich recht resistent, dass sie diesen Wandel, der jetzt gerade durch unsere Gesellschaft geht, überhaupt nicht verstanden haben. Mal so ein Beispiel bei Ubisoft, das ist eine ziemlich wichtige Spieleentwicklungsfirma. Die haben auf einer Entwicklerkonferenz im letzten Jahr auf so einer Women's Rally, also da ging es explizit um Frauen, so ein Team vorgestellt und bestand wirklich aus 7 Männern. Also völlig irre. Ein zweites Beispiel, Riot Games, die haben einen riesen Hit gemacht mit League of Legends. Da wird im Moment untersucht, ob Frauen dort in Vergangenheit in dem Unternehmen sexuell belästigt und diskriminiert wurden. Also da ist super viel im Argen.
Und sag mal, dass das nicht so divers ist und die Branche weiß das ja auch, das belegen ja deine Zahlen. Gibt es denn überhaupt irgendwie die Intention, was zu ändern?
Ja, also ich würde, so wie ich das jetzt sehe, also sie sagen natürlich immer in Pressemitteilungen und überhaupt ganz generell, dass sich was tun muss. Aber meiner Meinung nach ist es immer sehr fast wirtschaftlich orientiert. Also sie wissen, dass es da diese Gruppe von Frauen gibt, die sie ja eigentlich auch bespielen wollen mit ihren Produkten. Aber so ein richtiges Rezept haben sie noch nicht gefunden.
Und wie sieht es bei den nicht männlichen Charakteren in den Games aus? Vielleicht gehen wir da nochmal ganz kurz rein. Ist es immer so ein gewisser Typus, der dann auftaucht? Weiß nicht, immer dünn, immer schlank, immer hübsch?
Also ich kann das so ein bisschen aus meiner persönlichen Erfahrung vielleicht erzählen. Ich weiß nicht, was du zockst, aber bei mir ist es jetzt gerade so ein Shooter von Blizzard, der heißt Overwatch. Mhm. Und da gibt es zwar weibliche Charaktere, die sehen aber tatsächlich fast alle aus wie Models. Also die sind schlank und haben so tiefe Ausschnitte. Ich finde, da hat sich so seit Lara Croft nicht viel getan. Mhm. Und ich finde es generell auch gar nicht so schlimm, wenn jetzt Figuren mal überzeichnet werden, aber ich sehe einfach relativ wenig Abweichung von diesem Male Gaze, also von dem männlichen Blick. Da würde ich mir wirklich mehr Diversität wünschen.
Woran kann es liegen, dass Game-Entwickler auch von größeren Produktionen eben da nicht so ein Auge drauf haben?
Ich glaube, es liegt an den wirtschaftlichen Anreizen. Also solange der Markt jetzt nicht sieht, dass es genügend Spielerinnen gibt, die, sagen wir mal, 50 Euro oder mehr für so einen Blockbuster auszugeben, weil so viel kosten ja diese ganzen Hochglanzproduktionen, dann wird man einfach weiter alte Muster kopieren, weil es geht der Branche ja eigentlich gut.
Also das Problem ist, wenn ich dich richtig verstehe, dann der Konsument oder die Konsumentin.
Naja, es ist so ein bisschen ja die Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Also solange es halt keine ja coolen weiblichen Hauptrollen gibt, die so ein bisschen abweichen, die so ein bisschen so eine neue Nische auch begründen.
Kann es niemand entdecken im Endeffekt.
Ja, wird es niemand kaufen.
Aber wenn die Zockerszene, so nenne ich sie jetzt einfach mal, nicht selbst divers ist, kann natürlich auch das Produkt, das dafür geschaffen wird, auch nicht divers werden, oder?
Naja, wenn ich so mit Freundinnen oder so übers Zocken rede oder über Game, dann ist es schon häufig so, dass die sich halt schlecht repräsentiert fühlen oder schlecht repräsentiert sehen. Natürlich gibt es auch Indie-Spiele und so weiter, aber die ganz, ganz großen Spiele und so, da ist wirklich wenig Abweichung vor.
Müssen Games denn wirklich auch den gesellschaftlichen Durchschnitt darstellen?
Also, wenn du mich jetzt fragst, ob es angemessene weibliche Repräsentation im wichtigsten Medium für die nachkommende Generation geben muss, finde ich schon. Also, ich will zumindest nicht in so einer Gesellschaft leben, in der Frauen immer nur sexy sein müssen. Ich finde es ein bisschen langweilig. Mhm. Und ich finde es auch anstrengend. Und ich würde tatsächlich gerne mal mit Frauen übers Zocken reden. Ich verstehe aber eben auch, warum viele damit nichts anfangen können. Weil ich würde ja auch keine Bücher lesen, wenn jetzt in Büchern immer nur Männer vorkommen würden, die halt Alkohol trinken oder in den Krieg ziehen.
Also wir halten fest, kein Fortschritt und ein veraltetes Frauenbild in der Computerspielbranche, auch so 2019. Yannick Hannebohn, danke dafür. Bitte. Für dieses Gespräch und einen schönen Donnerstagabend dir. Liebe Grüße nach Berlin.
Ciao, ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Brüssel geladen sind Staats- und Regierungschefs bei diesem EU-Gipfel, der heute und morgen läuft. Thema beim Essen wird sein, wer wird neuer oder neue Regierungschefin in der EU? Margrethe Vestager, Franz Timmermans oder Manfred Weber, Präsident der Kommission. Das aber nur einer der Top-Jobs, die da bei der EU momentan neu vergeben werden. Sprechen wir drüber über diesen Gipfel mit Paul Vorreiter, unserem Korrespondenten vor Ort. Grüß dich, Paul.
Ich grüße dich auch.
Warum wissen wir heute Abend vermutlich noch nicht, wer auf Jean-Claude Juncker als EU-Kommissionspräsident folgt?
Du hast es eigentlich schon selbst gesagt, weil eben nicht nur ein Spitzenjob vergeben wird, sondern ein ganzes Paket gleich 5. Und diese Spitzenjobs, die müssen ausbalanciert sein. Also die Kandidaten müssen die unterschiedlichen Regionen Europas repräsentieren. Die Parteifamilien müssen da zum Zuge kommen. Und es spielt auch eine Rolle, ob Mann oder Frau. Und bei dem einen Amt, um das es jetzt den heftigsten Streit gibt, des EU-Kommissionspräsidenten. Da mischen sogar noch gleich zwei EU-Institutionen mit, nämlich das Parlament und der Rat. Also der Rat, das ist ja das Gremium der Mitgliedstaaten, die müssen den Kandidaten oder die Kandidatin erst nominieren mit qualifizierter Mehrheit. Das heißt also 65% der EU-Bevölkerung müssen dahinter stehen und 55% der Länder. Und dann muss dieser Kandidat oder die Kandidatin später mit einfacher Mehrheit vom EU-Parlament bestätigt werden. Also das Ganze ist schon relativ kompliziert. Und was das Ganze jetzt noch komplizierter macht, ist, dass sich diese beiden Institutionen, dass die da auch über Kreuz liegen wegen des einen sogenannten Spitzenkandidatensystems. Mhm. Denn die Mehrheit im EU-Parlament, die sagt, Moment, wir werden nur dann einen Kommissionspräsidenten akzeptieren, wenn der zuvor auch Spitzenkandidat war. Das trifft zurzeit auf drei Kandidaten zu, die jetzt noch im Rennen sind. Aber es gibt im Rat einige Länder, die vor allem dann von den Liberalen angeführt werden, wie Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. Die sagen, Moment, wir fühlen uns an dieses Prinzip überhaupt gar nicht gebunden. Die sagen, diese komischen Spitzenkandidaten, die waren ja eigentlich keine richtigen Spitzenkandidaten, denn man konnte sie ja nur in den Ländern wählen, wo sie auch aufgestellt wurden von den Parteien. Das heißt also, für Manfred Weber konnte man zum Beispiel nicht in Irland wählen. Und naja, dann ist das Ganze doch eigentlich kein richtiges Prinzip und deswegen kann man es doch dann über Bord werfen.
Bleiben wir mal ganz kurz bei den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten Vestager, Timmermans und Manfred Weber. Wer hat da im Moment die besten Chancen?
Also gerade kann man das nicht sagen. Man kann zumindest sagen, dass Manfred Weber heute einen Dämpfer hinnehmen musste. Denn die Liberalen und die Sozialdemokraten im Europaparlament haben erklärt, dass sie ihn eigentlich nicht unterstützen könnten. Aber nach wie vor hören wir hier auch bei diesem Rat, dass sich gerade auch diejenigen, die derselben Parteifamilie wie Manfred Weber, also den Christdemokraten, angehören, dass sie ihm den Rücken stärken. Und es wird jetzt auch hier so ein bisschen auf Zeit gespielt. Denn es ist ja so, dass am 2. Juli kommt ja dann das Parlament zusammen und erst dann könnten neue Fakten geschaffen werden, weil dann wird nämlich auch ein Parlamentspräsident gewählt und angenommen, die würden sich zum Beispiel für Guy Verhofstadt, also einen Liberalen, entscheiden, dann wäre klar, dass die liberale Margarete Vestager dann nicht noch für einen anderen Spitzenjob in der EU in Frage käme, weil quasi zwei Posten an Liberale, das wäre zu viel. Aber solange das eben noch nicht geklärt ist, spielen hier alle so ein bisschen auf Zeit oder wie Kanzlerin Merkel das heute ausgedrückt hat.
So kann es sein, dass es heute noch kein Ergebnis gibt. Das ist aber aus meiner Sicht nicht so sehr bedrohlich. Das heißt also, wir haben noch ein paar Tage Zeit.
Also das Pokern gehört hier ja auf jeden Fall auch mit zum Geschäft.
Aber Paul, spätestens am 2. Juli muss dann feststehen, wer es wird. Vielleicht auch eine große Überraschung, ne?
So ist das. Wir gehen eigentlich auch davon aus, dass es tatsächlich noch bis in die letzte Sekunde hin noch unklar sein könnte, denn auch in den letzten Tagen wurde auch schon kolportiert, dass man sich zu einem Sondergipfel wird treffen können und der könnte dann sogar erst am 1. Juli dann auch hier stattfinden, also dann wirklich in letzter Sekunde.
Paul Vorreiter, unser Korrespondent aus Brüssel. Heute ist da ein zweitägiger EU-Gipfel gestartet. Es geht darum, die Top-Jobs in der EU neu zu besetzen. Kommissionspräsidentin oder Kommissionspräsident haben wir schon gesagt, dass der eine dann wird Präsident des EU-Rats noch gesucht, Parlamentspräsident noch, Chefdiplomat und Präsident der Europäischen Zentralbank. Auch das wird dann noch gesucht. 5 Top-Jobs, also an der Zahl, kann aber durchaus bis zum 2. Juli dauern, bis man das sicher weiß, wer die Neuen da sind.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er kann mixen, gleichzeitig warm machen und noch eine ganze Menge andere gute Sachen, wie sein großes Vorbild. Der Discounter Lidl hat vor einiger Zeit seine Kopie des Thermomix in den Handel gebracht. Und im Grunde genommen kann er alles, auch das, was der Thermomix so bisher kann. Und sogar noch ein bisschen mehr, vielleicht zu viel, sagt Christian Schmidt aus unserem Team. Im Lidl-Mixer ist nämlich mehr verbaut, als dem ein oder anderen lieb sein könnte, ne?
Ja, französische Hacker, die haben ein Mikrofon in dem Ding gefunden. Und zwar ein Mikrofon, von dem echt keiner wusste. Da waren sie, glaube ich, selber ein bisschen überrascht. Das steht weder in der Gerätebeschreibung noch in der Gebrauchsanweisung.
Wo ist dieses Mikrofon verbaut?
Also dieser Mixer, weil es ja so ein Hightech-Mixer ist, der hat ein Touchscreen-Tablet. Und dafür ist dieses Tablet innen drin verbaut. Und da drin ist tatsächlich, wie bei vielen Tablets, bei den meisten mittlerweile, ein Mikrofon drin. Auch wenn es gar nicht aktiv ist. Aber nachdem die Hacker aus Frankreich das rausgefunden haben, haben sie das gemacht. Ja, was Hacker eben so machen, ne? Sie haben das Ding gehackt.
Wie hackt man einen Mixer, bitteschön?
Es war wohl gar nicht so schwer. Also dieser Lidl-Mixer, der ist mit dem Internet verbunden. Da kann man im Normalfall dann so Rezepte abrufen, wenn alles gut geht. Aber das Ganze läuft auf Android 6. Und das ist mittlerweile eine so veraltete Version von diesem Betriebssystem. Da gibt es schon gar keine Sicherheitsupdates mehr. Und da war es für die Hacker relativ einfach, sich in das Gerät reinzuhacken.
Was haben sie da gemacht genau?
Sie haben es tatsächlich ins Betriebssystem reingeschafft. Das heißt, man könnte da nach Belieben Software installieren, das Mikrofon aktivieren auch. Die Hacker haben aus Spaß einen Ego-Shooter da installiert. Das heißt, man sieht es da auch auf dem Video, also die konnten auf dem Mixer Doom zocken. Also das ist schon
abgefahren. Da wurde geballert. Ja. Warum nicht auch in der Küche? Das heißt, wer den Lidl-Mixer zu Hause stehen hat, der kann mit etwas Pech abgehört werden oder er kann statt Käse-Lauch-Suppe herzustellen einfach Ego-Shooter spielen. Das ist ja wiederum ganz nett.
Kann ja manchmal auch die bessere Idee sein, ja, statt Käse-Lauch-Suppe. Ja, die Bundesnetzagentur findet das allerdings gar nicht so lustig. Die hat angekündigt, den Fall zu prüfen und wir erinnern uns vielleicht, die können Produkte auch tatsächlich aus dem Verkehr ziehen. Das haben sie 2017 gemacht mit einer Barbie, die nicht abhörsicher war.
Über die sprechen wir dann an anderer Stelle. Lidls Thermomix-Kopie gibt es seit kurzem auch in Frankreich. Französische Hacker haben es dort geschafft, haben ihn geknackt und haben das versteckte Mikrofon gefunden, das drin ist. Stets um unsere IT-Sicherheit bemüht. Christian Schmidt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die britischen Konservativen suchen einen neuen Vorsitzenden. Und heute fand die letzte Vorauswahlrunde bei den Tories statt. Die Vorläufe, jeweils als Bester, hat Boris Johnson klar für sich gewonnen. Seit 19 Uhr wissen wir aber auch, gegen wen er antritt in der Stichwahl.
The total number of votes given to each candidate were as follows. Michael Gove, 75. Jeremy Hunt, 77. Boris Johnson, 160.
Ex-Außenminister Boris Johnson also gegen den amtierenden Außenminister Jeremy Hunt. Das ist das Duell. Jetzt müssen die 160.000 Parteimitglieder der Tories per Briefwahl entscheiden. Für Deutschlandfunk Nova in London ist Jens-Peter Marquardt. Jens-Peter, wie eindeutig war heute dieses Wahlergebnis denn?
Ja, eindeutig war es, dass es Boris Johnson schafft, an diese Stichwahl oder in diese Stichwahl bei den Parteimitgliedern zu kommen. Das zeigt ja auch jetzt dieses Ergebnis. 160 von gut 300 Abgeordneten haben für ihn gestimmt. Aber ganz knapp war es eben in der Frage, wer geht mit ihm an die Parteibasis. Und zuletzt waren das ja noch Michael Gove und Jeremy Hunt. In der Runde davor, am Vormittag, da lag Michael Gove noch vor Jeremy Hunt. Das hat sich jetzt umgedreht. Also Jeremy Hunt hat 2 Stimmen mehr bekommen als Michael Gove. Also das war richtig spannend, dieser zweite Platz. Und das ging eben zugunsten des derzeitigen Außenministers aus.
Ja, unglaublich knapp das gewesen. 2 Stimmen haben den Ausschlag dann gemacht. Lass uns aufs Verhältnis gucken zwischen Jeremy Hunt und Boris Johnson. Was würdest du sagen, wie ist dieses Verhältnis der beiden?
Also es ist auf jeden Fall besser als das zwischen Michael Gove und Boris Johnson. Jeremy Hunt saß mit Boris Johnson am Kabinettstisch, solange eben Johnson dort Außenminister war. Da war Jeremy Hunt Gesundheitsminister und da ist eigentlich nichts vorgefallen, was irgendwie die zwei auseinanderbringen könnte. Anders eben Gove. Gove war derjenige, der 2016 verhindert hat, dass Boris Johnson Premierminister wird. Er hatte ihn zunächst unterstützt und dann ganz kurz vor Beginn der Kandidatenauswahl erklärt, dass er nicht glaube, dass Johnson fähig sei, Regierungschef zu werden und war dann selber angetreten. Also die hätten auf jeden Fall dann noch etwas auszufechten gehabt. Diese persönlichen Animositäten, die gibt es zwischen Hunt und Johnson jetzt nicht. Aber politisch unterscheidet sie etwas. Jeremy Hunt war 2016 vor dem Referendum dafür, dass Großbritannien in der EU bleibt, während Boris Johnson ja der Anführer der offiziellen Brexit-Kampagne war. Und er war es wohl auch, der damals den Ausschlag dafür gegeben hat, dass die Mehrheit der Briten für den Austritt aus der EU gestimmt hat.
Heißt das denn auch was mit Betracht auf den Brexit jetzt? Also die Johnson-Linie kennen wir, aber Hunt, hat der sich nochmal geändert?
Der hat sich jetzt nicht geändert. Wäre auch eine Überraschung gewesen, weil die Tories wollen jetzt auf jeden Fall einen, der klar sagt, es wird zum Brexit kommen und es wird auch jetzt nicht ewig weiter darüber geredet werden. Die Tories wollen schlicht und einfach nach dieser langen Verzögerung, nach dieser bleiernen Zeit mit Theresa May, die wollen jetzt Fakten sehen, die wollen jetzt aus der EU austreten und deswegen sagt auch inzwischen der Ex-Remainer Jeremy Hunt, wir gehen aus der EU raus, entweder mit einem Abkommen, er sagt, er sei zuversichtlich, dass er da noch einmal nachverhandeln kann, aber wenn das nicht geht, dann verlassen wir eben die EU auch ohne No Deal. Und das ist die Position, die auch Boris Johnson hat.
Das Ergebnis jetzt aus der Fraktion ist eindeutig, also 160 für Johnson und 77 für Hunt. Jetzt ist aber erstmal die Partei gefragt, die Parteimitglieder. Glaubst du, dass dieses Bild sich dann auch nochmal dreht und nicht so viele hinter Boris Johnson stehen könnten?
Ich glaube nicht. Das wäre vielleicht mit Michael Gove möglich gewesen, denn auch Gove war ja einer, der vor dem Referendum für den Brexit war. Die Parteimitglieder, die wollen jetzt unbedingt einen haben, der vom Brexit überzeugt ist, der nicht vom Remainer zum Brexiteer erst sich entwickelt hat nach der Entscheidung. Und deswegen sehe ich Boris Johnson ganz klar vorn, auch weil er mit Sicherheit derjenige ist, der eher die Herzen der Parteimitglieder erreicht. Jeremy Hunt dagegen eher so ein grauer Bürokrat, der viel zu sehr auch an Theresa May erinnert. Also Boris Johnson ganz klar vorn an der Parteibasis.
Jetzt kommt erstmal die Briefwahl. Die Parteimitglieder der Konservativen, der Tories, sie dürfen abstimmen und wir wissen dann Mitte oder Ende nächsten Monats, wer denn neuer britischer Premierminister wird. Jeremy Hunt, der amtierende Außenminister, oder der Ex-Außenminister Boris Johnson? Klarer Vorteil für Boris Johnson, sagt unser Korrespondent aus London, Jens-Peter Marquardt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das wird bei uns warm und nächste Woche so richtig heiß. Ich habe nochmal nachgeschaut, 39,2 Grad in Bernburg, Sachsen-Anhalt, um 14 Uhr am Tag. Das war der Hitzerekord aus diesem letzten richtig warmen Jahr 2018. Könnte nächste Woche fallen in der Tat. Wetterexperten sagen, ab Montag kommt die Hitzewelle und Temperaturen von 41 Grad. Wo, warum das so ist und ob das normal für Juni ist, sprechen wir drüber mit dem Meteorologen Björn Goldhausen von Wetter Online. Grüß dich, Björn.
Hallihallo.
Wo kommt denn die Hitzewelle her nächste Woche?
Naja, die Hitze, die kommt direkt aus Nordafrika. Also wir haben es mit einer sehr, sehr, sehr interessanten Wetterlage zu tun. Tief über dem Ostatlantik und relativ hohen Luftdruck von Island über Mitteleuropa Richtung Balkan. Und dazwischen wird eben die Heißluft direkt via Mittelmeer angezapft und kommt dann nach Mitteleuropa.
Also du sagst Luft aus Nordafrika. Wie darf man sich das vorstellen? Wie kommt dieses, sind ja über 3000 Kilometer bis dahin. Wie konservieren diese hohen Temperaturen sich und kommen dann an bei uns?
Ja gut, wir haben ja Sommer und von daher ist es gar nicht so schwer für die Luft. Und vor allen Dingen kommt die erstmal in den höheren Luftschichten an. Das heißt, das Mittelmeer, da kühlt sich die Luft bodennah dann noch ein bisschen ab. Aber in den höheren Luftschichten hat die heiße Nordafrika-Luft freien Weg nach Mitteleuropa nächste Woche. Ja, und das werden wir dann spätestens ab Sonntag, Montag dann auch langsam zu spüren bekommen.
Trifft diese Hitzewelle denn ganz Deutschland?
Erstmal wird betroffen sein der Westen und Süden, Südwesten. Aber derzeit sieht es so aus, als ob im Verlauf dann auch der Norden und Osten dran ist. Der genaue zeitliche Ablauf, das muss man noch ein bisschen abwarten, aber es geht im Westen, Südwesten los und weitet sich dann wohl im Wochenverlauf aufs ganze Land aus.
Seit Beginn der Aufzeichnung, was waren denn die höchsten Temperaturen oder die höchste Temperatur, die jemals in Deutschland gemessen wurde?
Das höchste, was wir hier in Deutschland jemals hatten, waren 40,3 Grad in Kitzingen. Und ja, das sind tatsächlich Werte, auch wenn man es jetzt noch gar nicht genau sagen kann, die sind bei diesen Berechnungen für nächste Woche durchaus denkbar.
Wenn es dann hoch vielleicht sogar in die 41 geht, entlädt sich diese Hitzewelle dann auch wieder? Also bekommen wir ordentlich Gewitter?
Ja, werden wir mit Sicherheit bekommen, zumindest spätestens dann, wenn die Tiefs vom Atlantik versuchen, die Hitze dann zu vertreiben. Also anfangs wird das gar nicht der Fall sein. Anfangs haben wir es sogar mit den Anführungszeichen relativ trockener Luft zu tun. Das Ganze wird sich dann trotzdem mega schwül und feucht anfühlen. Die Luft ist bei 35 Grad dann trotz alledem trocken. Aber im Wochenverlauf, vor allen Dingen Richtung letztes Juni-Wochenende, da versuchen es die Tiefs dann wohl, diese Heißluft zu verdrängen. Ja, und dann logischerweise kann es auch wieder krachen.
Vor Montag liegt aber noch ein Wochenende. Wie wird das Wetter da?
Ja, ziemlich unterschiedlich. Vor allem im Süden haben wir es noch mit ein paar Schauern zu tun, aber sonst ist es schon echt ganz ordentlich. Und am Sonntag verziehen sich dann auch die letzten Regenwolken langsam im Süden. Und überall setzt sich die Sonne durch. Samstag Temperaturen so zwischen 22 und 27 Grad. Sonntag zwischen 24 und 29, entlang des Rheins dann aber auch schon 30 Grad.
Also Good News für alle, die Ausflüge planen, und schlechte News für alle, die eine Dachwohnung haben. Es wird ordentlich warm. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, der Meteorologe von Wetter Online, Björn Goldhausen. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.